Mein erster Chef bei der Kölner Arena, der Ralf Bernd Assenmacher, der war so ein positiv Verrückter und der kam so aus dem Karneval eigentlich. Und der hat immer gesagt, ein schwarzer Tag in der Arena ist, wo keine Veranstaltung ist. Und insofern, das habe ich so ein bisschen übernommen, beim Fußballstadion nicht ganz so durchzuhalten. Ne, so. Aber die einzige Challenge, die wir haben, ist letztendlich die Terminplanung. Ne.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Im Stadion-Special beleuchten wir den Mythos, die Geschichten und die Zukunft unserer Heimat.
Ja, dann herzlich willkommen zu Eintracht vom Main, dem Podcast der Eintracht mit unserer schönen Trilogie 100 Jahre Stadion, gestern, heute, morgen. Wir haben drei Folgen. Wir haben gehört Julius Reinsberg, der zu dem Stadion in den 20er Jahren gesprochen hat, Vinny Nass, der seit den 70ern gesprochen hat, und heute gehen wir mal in die jüngere Vergangenheit, in die Gegenwart und ein bisschen auch in die Zukunft. Wir begrüßen den Geschäftsführer der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH, Patrick Meyer. Herzlich willkommen, Patrick.
Ja, super, dass ich da sein darf und hallo.
Hallo, ich bin der Matthias vom Eintracht-Museum und sowohl Patrick als auch ich sind ein wenig heiser. Wir sagen es, das Galatasaray-Spiel liegt gerade mal 12 Stunden hinter uns. Du bist auch noch schwer beeindruckt von gestern Abend, oder?
Absolut, natürlich. Also noch dazu, darf ich vielleicht sagen, hatte ich ja gestern Geburtstag. Insofern war das ein sehr, sehr schönes Geburtstagsgeschenk. Gestern habe ich sehr darüber gefreut.
Stimmt, du hast gestern Geburtstag gefeiert, ja, hervorragend. Das war eine tolle Party und für euch mal, wenn jetzt so hochgelobt wird, wie schön diese Choreo wieder war und wie toll das war. Ich habe heute Morgen Frau Müller vom Putzdienst getroffen. Die war natürlich kreidebleich, weil stellt euch mal vor, ihr müsst so eine Konfetti-Choreografie im Stadion wieder wegräumen. Die Leute sind heute mit gebläsen unterwegs und das sieht jetzt aus wie gestern Abend, wenn die da rumpusten. Also ganz schön stressig, aber bis Sonntag kriegt man es wieder hin. Für euch ist sowas eine relative Routine, oder?
Ja, eine relative Routine. Und nach einem gewonnenen Spiel macht es dann ein bisschen mehr Spaß, nach der Party aufzuräumen. Also insofern kriegen wir alles hin.
Sehr schön. Über genau solche Sachen wollen wir heute reden. Über das Stadion, wie das funktioniert mit dem Stadion Sommer, mit den Veranstaltungen, die hier mittlerweile alle laufen. Da staunt man ja immer wieder. Wir fangen aber erstmal an. Patrick, du kommst gar nicht aus Frankfurt. Du kommst aus dem Rheinischen, aus Rheinbach.
Genau, in Rheinbach bin ich geboren, das bei Bonn liegt das und bin so in der Nähe, also eigentlich ein bisschen näher an Köln aufgewachsen, habe dann aber auch sehr lange in Köln direkt gewohnt und bin sozusagen eine kölsche Junge, ein Rheinländer, aber seit 20 Jahren mit sehr viel Herzblut hier in Frankfurt.
Hast du als Kind auch Fußball gespielt?
Nee, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie und sozusagen bei uns im Dorf war man entweder im Musikverein oder im Handballverein und bei uns war es der Musikverein. Ich spiele ja Schlagzeug schon sehr, sehr lange und meine ganze Familie, wir sind alles Musiker. Insofern war da leider wenig Fußball mit dabei.
Und in der Schulklasse, wenn du zur Schule gegangen bist, dann sind doch bestimmt welche mit 1. FC Köln rumgerannt, oder?
Ja, jetzt, wenn man zurückrechnet, also 68 bin ich geboren, dann ist, als ich 10 war, 78 hat der FC das Double geholt. Das war natürlich fürs Rheinland recht prägend. Dann muss man auch sagen, Borussia Mönchengladbach ist ja auch nicht so weit weg. Ist auch eine große Mannschaft der 70er. Und insofern, ich habe 3 Brüder, da sind von den Fan-Zugehörigkeiten ist da alles vertreten. Also Gladbach, Köln und Schalke noch beim 3. Bruder. Das waren so alles so 70er Jahre, sag ich jetzt mal, ne? Genau. Aber bei mir persönlich ist es tatsächlich so, dass ich, also das Erste, an das ich mich in meinem Leben erinnern kann, ist die WM 74. Da war ich 5 oder fast 6 Jahre alt. Und jetzt heiße ich ja nun mal Meier und da war der Torwart Sepp Meier. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich als Kind tatsächlich, ich war ein Sepp Meier-Fan sozusagen. Ich will nicht sagen Bayern-Fan, aber ich war ein Sepp Meier-Fan.
Okay, aber du bist jetzt ja quasi auf den geraden Weg zurückgekommen hier in Frankfurt mit der Eintracht. Und in der Kindheit natürlich erklärt sich vieles. Du hast dann eine Ausbildung gemacht, du bist Bankkaufmann geworden erstmal.
Genau, also nach der Schule in dem Sinne mal was Seriöses lernen und so weiter, habe ich erstmal Bankkaufmann gelernt und habe dann aber abgebogen in die Veranstaltungsrichtung oder in die Musikrichtung tatsächlich, genau.
Ja. Ich bin auch Bankkaufmann und ich weiß, dass Bankkaufmann von den Eltern sehr gefordert wurde, das ist was Seriöses. Musikrichtung ist ja auch eher ein schwieriges Feld und du bist nach der Ausbildung, habe ich gelesen, als Berufsmusiker nach Kanada und die Schweiz gegangen. Waren deine Eltern damit zufrieden, dass jetzt
auf einmal? Ja, genau, das war sozusagen der schwierige Moment irgendwann so im Frühjahr 1990, dass ich gesagt habe, ich werde nach der Ausbildung nicht bei der Bank weiterarbeiten und ich habe da jetzt nur einer Band angeschlossen und wir fliegen im Sommer mal 3 Monate nach Kanada und spielen da. Aber das Glück war natürlich tatsächlich, meine Eltern sind auch musikalisch, haben das dann tatsächlich auch unterstützt, gefördert, wie auch immer, den Gedanken und sind nicht in Ohnmacht gefallen. Genau, und so habe ich 2x3 Monate in Montreal Musik gemacht und zwischendurch in der Schweiz. Also wir waren so unterwegs als Band. Und es war echt, also wirklich eine tolle Erfahrung. Aber nach dem Jahr habe ich auch gemerkt, dass es so Regionalliga-Niveau ungefähr ist, was ich spiele. Das ist irgendwie für ein Leben lang vielleicht doch nicht genug. Und dann habe ich gedacht, ich versuche es dann lieber hinter die Bühne zu kommen oder in die Organisation zu kommen, als auf der Bühne selbst zu stehen. Ja, genau.
Und wenn man sich das nochmal vorstellt, du gehst 1990 nach Kanada, die Organisation war ja damals eine ganz andere. Heute könntest du dich ja online schon mal vorbereiten, in welchen Clubs du spielst. Wie habt ihr damals eine Tournee in Kanada organisiert?
Es war in dem Sinne gar keine Tournee, sondern es war ein festes Haus, wo wir sozusagen permanent gespielt haben. Und ich bin da auch nur quasi als Mitglied der Band also ich musste das nicht organisieren. Aber tatsächlich muss ich sagen, Montreal war für mich jetzt in Bezug auf meinen späteren Job oder das, was jetzt hier bei der Eintracht der Fall ist. Weil in Montreal gab es das Olympiastadion und da wurde Baseball gespielt, die Montreal Expos. Und als Musiker hast du tagsüber frei und abends Arbeit. Und die Baseballspiele waren ja teilweise unter der Woche, dienstags, nachmittags um 3 oder so. Und da bin ich sehr oft zum Baseball gegangen und bin da eigentlich so mit diesem Stadionmanagement und was passiert hier alles und so weiter. Das waren so meine ersten Berührungspunkte. Ich bin dann auch, wir hatten ja auch mal frei, nach Toronto gefahren und habe mir da das Sky Dome angeguckt und so weiter. Da war ich ja noch ganz weit entfernt eigentlich davon, dem Job, den ich heute hier mache. Aber da ist der Funke irgendwie so oder da ist das entstanden, dieser Gedanke, boah, das ist ja echt cool mit so einem Stadion und so weiter. Ja, genau, ja.
Und dann bist du zurückgekommen und hast erstmal Betriebswirtschaftslehre studiert.
Genau.
Hast du dann schon im Kopf gehabt, so ein Betrieb von so einer Veranstaltungshalle oder Stadion wäre mal eine tolle Idee? Oder?
Ja, da noch nicht unbedingt, aber tatsächlich habe ich ja meine Diplomarbeit dann über die Planung von Konzerttourneen geschrieben. Also das heißt, das ist irgendwie hat mich nie so richtig losgelassen, habe dafür ein Praktikum bei einem Konzertveranstalter gemacht. Und dann war es dann endgültig um mich geschehen und ich bin in dieser Branche dann auch gelandet und ich habe dann beim Konzertveranstalter, also bei dem ich das Praktikum gemacht hatte, nach dem Studium direkt weitergearbeitet. Wir haben Rolling Stones Konzerte veranstaltet in Köln im Stadion und ja, das war dann so der Anfang der beruflichen Karriere, genau.
Und dann hast du quasi direkt nach dem Studium bei dem Konzertveranstalter gearbeitet, du hast Konzerte organisiert und bis dann...
Dann bin ich zur Köln Arena.
Zur Köln Arena, die in dieser Zeit gebaut wurde, bist du gekommen.
Genau, also die Köln Arena oder Lanxess Arena, wie sie dann später oder heute heißt, die war im Bau. Und insofern, ja, da muss ich jetzt sagen, da kam mir dann wirklich so diese einerseits seriöse Ausbildung in Kombination mit Konzertveranstalterwissen zugute, weil die haben da sehr klassisch diese Betreibergesellschaft die Leute ausgesucht und gesucht und so weiter. Und insofern ja hat das dann wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst. Ich bin da als kaufmännischer Leiter, dann habe ich da angefangen und mich dann wirklich in der Bauphase um Ticketing, um viele Sachen so vom Betrieb und so weiter gekümmert. Und insofern war das, Köln Arena war ein Meilenstein, ist bis heute noch die größte und bestausgelastete Halle in Deutschland. Insofern war ein Meilenstein für Veranstaltungsstätten in Deutschland bis heute, ist es eine. Ne?
Genau. Für Deutschland war das ja was ganz, ganz Neues. Es gab also, bis heute haben wir in Frankfurt die Eichsporthalle mit so einer Kapazität 7000 Leute plus minus. Das war in Köln auch. Und auf einmal kommt eine Halle, in die du 20.000 Leute reinkriegst.
Ja.
Da hast du viel aus der internationalen Erfahrung dann mitnehmen können oder war viel Neuland?
Insofern, das war wirklich, wie gesagt, viele haben dann nach Köln geguckt. Das war ja kurz vorher, hatte in Amsterdam die Amsterdam Arena als Fußballstadion aufgemacht. Das war auch ja schon, da sind auch viele hingepilgert und haben sich das angeguckt. Aber dann, als wir als Halle da waren, wir hatten unheimlich oft Delegationen da und so weiter, was dann letztendlich auch ein bisschen dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, weil es werden jetzt viele Hallen in der Art gebaut und die suchen alle so ein bisschen nach der Beratung und dem Know-how und insofern habe ich dann mich selbstständig gemacht und Hallen wie die SAP Arena oder ich muss gerade überlegen, wie es heute Uber Arena in Berlin, viele Hallen beraten in dieser Phase so Pre-Opening, Start-up, wie auch immer man das nennen will. Und unter anderem eben auch in die Zeit fiel dann ein Brief, den wir an Achim van Dreyke geschrieben haben und gesagt haben, also weil dann Deutschland bekam die WM und aus Arenen, das Arenenthema ging dann weiter Richtung Stadien. Und insofern haben wir auch geguckt, wo sind vielleicht Stadien, die das Know-how suchen. Und habe ich einen Brief an Van Dreyke geschrieben, an Achim Van Dreyke geschrieben, und der hat uns zum Termin eingeladen. Und er hat damals gesagt, ja, entweder machen wir das mit der Stadt selbst oder wir schreiben das aus. Und dann tatsächlich bekam ich die Ausschreibungsunterlagen für den Betrieb des Waldstadions irgendwann zugeschickt. Und daran haben wir teilgenommen. Und
so
kam das alles ins Rollen. Das Ganze hatte eigentlich so ein bisschen den Hintergrund, dass ich eben in diesen Beratungsprojekten war es immer so, der Tag der Eröffnung war immer der Tag, wo wir gesagt haben, so, danke Patrick, super, hast einen tollen Job gemacht, aber jetzt laufen wir alleine weiter. Und ich habe so gesagt, ich muss mal bei irgendeinem Projekt dabei bleiben. Und so hat das gepasst.
Ist das denn so gelaufen? Also ich meine, diese Köln-Arena, das war ja wirklich ein Meilenstein. Macht man die dann auf und dann rennen einem die Künstler die Bude ein? Oder ist das doch auch Klinkenputzen, erstmal zu sagen, hier, wir haben hier eine Location für bis zu 20.000 Leute. Es gibt ja immer, glaube ich, etablierte Hallen für die Künstler in Frankfurt die Festhalle gewesen, dann was Neues, ist vielleicht schwierig, oder?
Ja, es gab natürlich diese, sagen wir mal, diese Generation der Hallen, Westfalenhalle, die Sporthalle in Köln hat natürlich zugemacht, aber die Philipshalle in Düsseldorf, die Festhalle, Hans-Martin-Schleyer-Halle, Olympiahalle in München, das war so diese Generation dieser 70er-Jahre-Halle und die waren ja auch nicht untätig. Insofern, die haben uns ja auch fast ein bisschen so beäugt, was machen die denn da jetzt und so weiter. Und die Veranstalterszene, die hat auch erstmal geguckt, wer ist das da? Insofern, jetzt war ich ja noch einer, der so ein bisschen aus der Branche kam wenigstens, aber das war schon auch natürlich Klinkenputzen und so weiter, aber dann haben natürlich auch die Veranstalter schnell gemerkt, in der Köln Arena verkaufst du für das gleiche Konzert doppelt so viel Karten, weil da ganz viele Leute wollten einfach hin, egal wer da spielt so ungefähr. Ne? Also das heißt, das hatte dann so eine Sogwirkung, dass in der Kölner Arena die Sachen einfach noch besser liefen als anderswo, weil der Kölner oder der Rheinländer einfach gesagt hat, ich will da mal in die Halle jetzt. Ne? So, also wenn er kein Eishockey-Fan war oder so. Ja, genau, ja.
Wir reden ja auch heute über die Zukunft, aber das passt jetzt natürlich gut. Also Frankfurt hat sich ja lange Zeit schwer getan. Wir hatten die Eissporthalle, das war diese alte Generation. Und dieses unendliche Thema Neubau einer Halle hat sich ja lang gezogen. Jetzt kommt auf unseren P9, wo derzeit das Oktoberfest tobt, eine Halle. Ist da für dich auch, geht da ein lang gehegter Traum in Erfüllung?
Ja, auf jeden Fall. Also mit dem Thema Halle haben wir immer mal so auch Berührungspunkte gehabt. Also kommt vielleicht an einer späteren Stelle erst, aber wir haben ja auch mal zu Sport 5 gehört eine Zeit lang und auch da war immer mal Interesse dran, in Frankfurt sowas zu schaffen. Und insofern freut es mich sehr oder würde es mich sehr freuen, wenn es entsprechend jetzt klappt. Und für Frankfurt ist es so bitter nötig, ne? So nichts gegen die Festhalle, aber viele Konzerte und der Komfort, der in neuen Hallen besteht, der ist einfach höher. Und insofern wäre es sehr zu wünschen, dass es klappt.
Und auch für die Sportarten ist es wichtig, dass die den nächsten Schritt gehen können, Basketball, Eishockey.
Man sieht ja, also gut, die Löwen sind jetzt zwar wieder erste Liga, aber sie haben auch lange gekämpft in der zweiten und so weiter und Skyliners haben es schwierig und da ziehen andere jetzt an denen vorbei, nur weil die eine modernere Halle haben.
Genau. Okay, du hast gesagt, du hast dich mit Achim van Dreyke getroffen, hier in Frankfurt war große Aufregung, die Weltmeisterschaft steht bevor, Stadionumbau wurde vorangetrieben, die Eintracht war damals nicht in der Lage, so ein Stadion zu betreiben, wenn wir uns erinnern, wie es zwischen 2002 und 2005 bei der Eintracht aussah. Das ging von Lizenzentzug bis zu großer Euphorie, weil wir in letzter Sekunde aufgestiegen sind, um dann gleich wieder abzusteigen. Also es brauchte einen Stadionbetreiber, der Erfahrung damit hat. Wann habt ihr euch geeinigt, dass du das machst?
Ja, die Ausschreibung, das war so 2002 so um den Dreh und dann hat die Auswertung gedauert, so ab 2003 fingen die Verhandlungen, also wir haben ja dann quasi parallel mit der Eintracht über einen möglichen Mietvertrag verhandelt und mit der Stadt über den gespiegelten Pachtvertrag und auch das hat dann ein Jahr gedauert und ich glaube so September 2004 ist dann unterschrieben worden. Und ja, und dann irgendwann in der Zeit habe ich für mich entschieden, dass ich dann auch nach Frankfurt gehen möchte. Also vorher bin ich immer von Köln hier rüber gependelt und ich glaube mit so Januar 2005 bin ich dann quasi umgezogen und Frankfurter geworden. Und ja, bis heute mache ich es gerne oder bin ich es gerne. Wir haben ja quasi dieses Konsortium dann zusammengestellt aus Apliona und Sport 5 damals als Betreibergesellschaft Stadion Frankfurt Management sind wir dann an den Start gegangen und wir standen ja immer so ein bisschen zwischen der Eintracht und der Stadt, Aber das war ja auch das, was die Stadt eigentlich wollte. Sie wollte so ein bisschen so eine Pufferzone zwischen sich und der Eintracht schaffen.
Was ja in dieser Zeit vermutlich auch, muss man ja sagen, ein vernünftiger Weg war.
Ja, jetzt muss man sagen, also Dr. Bröckel war ja damals schon im Amt. Bruchhagen kam so im Laufe der Verhandlungen und so weiter. Ich würde mal sagen, da hat ja insgesamt die Konsolidierung bei der Eintracht begonnen und insofern war das ein gutes Momentum dann fürs neue Stadion. Ja.
Sehr gut. Bevor wir zum neuen Stadion kommen, starten wir mit dir auch unsere nette kleine Rubrik Eagles 11. Patrick Meyer, jetzt gibt's 11 Fragen, die du schnell beantworten musst. Ja. Erste ist dein erstes Fußballtrikot, das du hattest.
Wahrscheinlich eins von der Eintracht, weil ich hatte nie eins vom FC, nie eins von Bayern München. Also insofern.
Und keins von Sepp Maier.
Ja, meine Mutter hat mir mal eine Eins auf den Schlafanzug genäht, aber das ist schon sehr, sehr lange her.
Ja. Das ist wirklich schlimm. Ich war auch Torwart und ein Torwarttrikot war zu teuer zu kaufen und dann habe ich auch mit so Kreppband eine Eins draufgeklebt.
Das war ja nur ein Strich meistens. Ne? So.
Da konnte man sich auch nicht durchsetzen. Schlimm. So, dein Lieblingsspieler, Fußball?
Puh, schwierig. Also... Oh, wen sage ich denn jetzt? Ich nehme mal den von gestern, der 2 Tore gemacht hat und neu bei uns ist, also aus Mainz. Ich freue mich, dass der Knoten geplatzt ist für ihn. Insofern wäre das mein Lieblingsspieler.
Sehr schön, das freut uns auch. Wenn man deinen WhatsApp-Status anschaut, sieht man, dass du immer unterwegs bist. Das ist unfassbar. Dein Lieblingsreiseziel, was ist das?
Auch schwer, weil ich war wirklich in sehr vielen Ländern, auch in wirklich exotischen Ländern, wie ich war schon mal in Turkmenistan und sonst was, weil das Thema Stadionbau zu der Zeit, als wir zu Sport 5 gehörten, war halt sehr international, also in Russland, Weißrussland, also wirklich ganz exotische Länder. Aber so also jetzt im Moment würde ich mal sagen, weil ich bin im Sommer meistens an hier gebunden, dass ich gar nicht in Urlaub fahren kann. Und wenn man dann so im Winter in Urlaub fahren muss, dann sind so Ziele wie Südafrika oder Dubai, die sind dann ganz weit vorne. Ja.
Dein Lieblingsessen?
Dicke Bohnen mit Speck ist ein kölsches Gericht.
Lieblingsort in Frankfurt?
Der Lorberg, den habe ich ganz gern, also habe ich den gleich kennengelernt und finde den bis heute einen sehr, sehr schönen Ort.
Sehr schön. Und die Zuhörerinnen erinnern sich, Vinny Nass, der hier im Podcast war, hat auch den Lorberg genannt, weil er da irgendwie seinen Apfelwein macht. Mhm. Patrick, jetzt wird's bei dir sehr emotional. Was war deine erste Schallplatte? Du bist ja Musiker, wahrscheinlich viel wichtiger als das erste Trikot. Erste
Schallplatte. Genau. Ich habe mir das quasi auch 2015 als kleinen Traum erfüllt. Das Manfred Mann's Earth Band hat hier mal ein Konzert gespielt in so einem kleinen Setup, was wir gemacht haben. Und Manfred Mann's Earth Band war meine erste Platte.
Sehr gut. Und was, du spielst selbst Schlagzeug. Was ist für dich der Grabbi der Schlagzeuger?
Ja, er ist leider schon gestorben. Der Schlagzeuger von Toto, Jeff Porcaro. Toto wird noch jedem was sagen sowieso. Aber ich glaube, jeder Mensch, der den Podcast hört, wenn er in sein Plattenregal guckt, hat eine Platte, wo Jeff Porcaro drauf spielt. Weil der ist auch der Schlagzeuger bei Michael Jackson, bei Madonna, bei was weiß ich eben gewesen. Also ist einer der meist rekordetsten Drummer. Insofern, der ist es für mich auch. Ja.
Sehr gut. Mein Schweigen zeigt, dass ich ihn nicht kenne. Aber wahrscheinlich habe ich auch eine Platte von ihm.
Genau.
Ja. Was war denn dein erstes Eintracht-Spiel? Das könnte ja dann relativ jung sein.
Ja, das ist auf jeden Fall das müsste dann 2003, 2004 so, also ich mache ja auch sehr viele Fotos und insofern, ich habe auch da an dem Tag Fotos gemacht, müsste man jetzt nochmal nachgucken auf dem Bild, ist auf jeden Fall ein Bild voll aus der Baustelle, also alte Haupttribüne steht noch und neue Gegentribüne ist im Bau und so weiter, also wirklich in diesen verrückten Zeiten. Ich weiß, dass ich war dann auf jeden Fall, es gab doch 2005 den Tsunami und da gab es so ein Benefiz-Turnier bei minus 38 Grad gefühlt irgendwie. Da war ich auf jeden Fall und es gab ein Pokalspiel bei strömendem Regen. Das Dach war ja noch gar nicht da gegen Schalke. Also es waren so die ersten Spiele, die waren witterungstechnisch echt schwierig. Ja.
Und dieses Benefiz-Turnier war auch echt schwierig, weil man kam auf die Idee, ein regionales Turnier zu machen mit Kickers Offenbach, Mainz 05, Eintracht Frankfurt. Und ich glaube, der Polizeieinsatz hat die 50.000, die wir gespendet haben, weit übertroffen.
Wahrscheinlich, genau. Ja.
Gut, wer war denn das Idol deiner Kindheit?
Als Spieler, also als Fußballer?
Als Fußballer?
Ja, Sepp Maier, habe ich ja schon gesagt. Und ansonsten musikalisch, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also sicherlich in der Folge, also wenn wir es schon von den Schlagzeugern hatten, dann ist auch Phil Collins natürlich eine Größe, der jetzt vielleicht also auch Schlagzeuger ist, aber auch, sagen wir mal, die musikalisch natürlich immer eine Größe war. Ne? Genau, ja.
Und du hast selbst gar nicht so Fußball gespielt. Was ist so ein Lieblingssport, den du neben Fußball noch magst?
Ja, wie gesagt, ich komme aus so einem Handballerdorf. Also das heißt, es ging jetzt auch nicht ganz spurlos an mir vorüber, dass ich auch viele Handballspiele besucht habe und so weiter. Und wir haben ja auch 2014 mit dem Tag des Handballs mal einen Handball-Weltrekord aufgestellt. Nicht ganz ohne diese Motivation von früher kam das zustande. Der Nationaltorhüter, der kommt mehr oder weniger aus einem Nachbardorf. Insofern, das ist wirklich da so eine Handballhochburg, wo ich eigentlich herkomme. Genau.
Sehr gut. Und als letztes dein Berufswunsch als Kind. Was wolltest du werden?
Lokführer, ne? Nein, ich wollte sowas wie LKW-Fahrer oder irgendwie sowas ganz Profanes werden, genau. Ja.
Okay. So, das waren die Eagles 11. Jetzt kommen wir ein bisschen in die nähere Zeit der Eintracht. Du wirst Geschäftsführer der Stadion Frankfurt Management GmbH, die 2005, glaube ich, ihren Betrieb aufnimmt. 2003, 2004 wurde das Ganze entwickelt, dann 2005 mit dem Confederations Cup das Stadion eingeweiht. Die Eintracht war zu dieser Zeit ja eine Wundertüte mit Zweitliga, Erstliga und eine konkrete strategische oder finanzielle Planung war für euch auf Gebiet der Eintracht wahrscheinlich schwierig. Hast du lange überlegt, dir das anzutun, Frankfurt, oder hast du gesagt, nee, das mache ich?
Ja, deswegen haben die Vertragsverhandlungen, glaube ich, auch eine ganze Zeit gedauert, weil wir ja alle Verträge waren letztendlich erfolgsabhängig, also sowohl die Miete der Eintracht als auch die Pacht an die Stadt, was jetzt quasi das Risiko dazwischen minimiert hat. Und dann haben wir uns natürlich zugetraut, andere Veranstaltungen, Konzerte, auch dazu zu verdienen. Und dann, klar, der Boom jetzt mit Logen und Business Seats, der war ja absehbar. Das hatten ja mehrere neue Stadien, auch die Arenen hatten das ja schon ein bisschen vorgemacht. Insofern war das, also es war jetzt ich habe keine Bauchschmerzen gehabt deswegen. Und insofern, dass sich am Ende die Eintracht mehr über die Miete beschwert hat, dass sie zu hoch war, hat gezeigt, dass der Weg ja durchaus richtig war, eben das alles erfolgsabhängig zu verhandeln, für die Stadt zumindest in dem Falle richtig. Ja, genau. Ja.
Man hat aber damals trotzdem noch so Kalkulationen gemacht, die nicht auf ein vollkommen ausverkauftes Stadion gelaufen sind. Ich weiß, dass am Anfang des Stadions man immer gedacht, boah, jetzt haben wir 50 Logen vermarktet von 80 oder wir hatten mal 55 Logen. Die Business Seats waren beliebt, die Logen waren schwierig.
Tatsächlich unser Businessplan, der 15-Jahres-Businessplan war, da war die durchschnittliche Zuschauerzahl von der Eintracht mit 35.000 angegeben. Das war zu dem Zeitpunkt eigentlich der höchste Zuschauerschnitt, den die Eintracht jemals hatte, also im Altenwaldstadion aus einer Top-Saison, weil natürlich war im Waldstadion längst nicht immer alles voll und so weiter. Und mit den 35.000 gab es noch Politiker, die gesagt haben, seid ihr verrückt, wo sollen die denn herkommen? Also die sozusagen die Qualität der Eintracht war damals durchaus umstritten, sage ich jetzt mal so. Ja, genau. Das wiederum war aber, da hatte ich schon auch die Erfahrungswerte, zum Beispiel Kölner Haie, die von 5.000 auf 11.000 im Schnitt gesprungen sind und das tatsächlich auch bis heute tun. Also die haben nach wie vor so einen Schnitt. Insofern gewisse Erfahrungswerte, was so ein neues Gebäude auslöst, die sind natürlich da eingeflossen. Aber die sind noch übertroffen worden natürlich. Ja.
Wir haben ja 2006 Europapokal gespielt gegen Brøndby Kopenhagen, nachdem wir das DFB-Pokalfinale erreicht haben. Das erste Spiel Europapokal nach über 10 Jahren war nicht ausverkauft. Da waren, glaube ich, 35.000 Leute da und wir haben gesagt, hurra. So viele Leute,
ja. Ja, stimmt, genau. Also das war ja auch diese komische Gruppe mit, man hat zwei auswärts, zwei heim gespielt und so weiter. Auf jeden Fall. Also ich meine, ich kann mich erinnern, da haben wir das Halbfinale gegen Bielefeld gespielt und die Fans haben ja schon eine Choreo gemacht mit nach dem Motto Europa, wir kommen. Ja. Na, also bei den Fans war es schon, also bei der Kurve, sag ich jetzt mal, war es schon hoch im Kurs, aber beim Rest noch gar nicht so. Ne? Genau.
Ja. Ja. Der Anfang. Du hast die Eintracht kennengelernt und du hast gesagt, das wurde ja bei der Eintracht, wurde ja aus der wilden Zeit, End 90er, Anfang 2000, da wurde es ja seriös mit Dr. Bröckel und Heribert Bruchhagen. Aber die Eintracht war schon ein sehr selbstbewusster Mieter, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Verhandlungen waren auch durchaus dynamisch, sag ich jetzt mal so. Aber es hat also immer alles einen Riesenspaß gemacht und Oliver Frankenbach war ja damals auch noch dabei und so weiter. Also Philipp Rechke. Also es sind ja auch viele von damals, so wie du auch, schon sehr lange dabei. Und das ist eigentlich auch das Schöne an der Eintracht, dass es ja doch auch sehr, sagen wir mal, viele Mitarbeiter gibt, die sehr lange dabei sind und so weiter. Insofern, ja, es waren bewegte Zeiten, aber es hat ja alles zum Erfolg geführt.
Ja. Du hast mal eine schöne Zusammenstellung gemacht jetzt rund um den 100. Geburtstag des Stadions. Die Konzerte von 1970, erste Konzert in der Radrennbahn, Rock Circus bis 2005, die man quasi abbilden kann ganz gut. Und dann diese Entwicklung ab 2005. Als du hierher kamst, war ja auch schon so eine Mischkalkulation, Fußballveranstaltungen. Hattest du da einen Traum, welches Konzert du unbedingt hierher bringen willst?
Ja, weil ich also tatsächlich ich beim Konzertveranstalter angefangen habe, waren dann die ersten größeren Sachen, die wir gemacht haben, war ja Rolling Stones, wie ich schon erwähnt habe. Dann war ich tatsächlich auch mal, bevor das hier mit Frankfurt losging, war ich mit den Rolling Stones mal auf Tournee, also habe da auf Tournee gearbeitet, 2003. Und insofern war so Rolling Stones und irgendwie ist ja auch, die Rolling Stones gibt es seit gefühlt 100 Jahren, aber sagen wir mal seit wie viel jetzt, 60 Jahren? Nee, fast 70, keine Ahnung. Und ein Stadion, wo die Rolling Stones nicht gespielt haben, das geht ja auch nicht. Insofern war das sehr früh, ist uns das ja gelungen dann auch. Das Konzert sollte ja eigentlich 2006 sein, dann wurde es auf 2007 geschoben, weil der Keith Richards hatte ja einen Unfall in 2006. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das Konzert war dann sehr früh, haben wir uns diesen Meilenstein da erfüllt und viele weitere folgten dann, nicht Stones, aber andere Konzerte, genau.
Und das habe ich auch gelesen, dass du mit Rolling Stones auf Tournee warst. War das so ein Roadie-Leben, wie man sich's vorstellst?
Ja, das Sex, war Drugs and Rock'n'Roll. Eher kaufmännisch orientiert. Also ich hatte da quasi mit den Abrechnungen zu tun und so weiter. Aber es war schon sehr interessant, so in diesem Tross von, ich weiß nicht wie viele Leute, so rund 100 Leute, die da wirklich dann mit auf Tour sind. Aber auch wirklich in der so einer perfekten Organisation. Du wachst morgens auf im Hotelzimmer, da liegt dann unter der Tür durchgeschoben der Zettel, wann der Shuttlebus kommt und so weiter. Es war wirklich picobello und also auch teilweise mit, wenn das Konzert zu Ende war und dann hat man sich beeilt, dass man auf den Bus kam, der direkt hinter der Stones-Eskorte gefahren ist. Und dann war man schwupps in 5 Minuten aus dem Stadion raus. Und das war schon so ein klein bisschen Starleben, konnte man da so mitschnuppern. Ne? So, war eine tolle Sache.
Und wenn so ein Konzert zu Ende ist oder so eine Tournee zu Ende ist, ist das dann auch bei denen in der Garderobe wie in der Umkleidekabine, wenn die Eintracht die Champions League erreicht hat, haben die auch dann mal wild gefeiert oder sehen die zu, dass sie schnell ins Hotel kommen und dann sind sie erschöpft?
Ja, geht's generell. Bei den Stones war es damals zumindest so, also oben läuft das Feuerwerk, unten steigt die Band in die Autos und ist weg. Die Fans gucken alle nach oben und die Band fährt unten weg. Und also im Hotel habe ich die nicht nochmal gesehen, da weiß ich nicht. Aber tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das Ende der Tour war, aber ich wurde dann eingeladen. Es gab so ein Bergfest bei der Tour und das war in London in so einem Club und das war schon eine ordentliche Party.
Ja. Das interessiert mich jetzt nochmal. Ich habe gehört, mittlerweile früher wurden ja auch die Umkleidekabinen der Eintracht umgebaut bei Musikkonzerten für die Künstler als Garderobe. Mhm. Ist das mittlerweile wirklich so, dass oftmals die Künstler bis direkt an die Bühne gefahren werden, dann auf die Bühne gehen und gleich wieder zurück in Shuttle und ins Hotel?
Nee, also es gibt also eigentlich die Eintrachtkabine, das ist sogar so die bevorzugte Kabine, sage ich jetzt mal so. Da war alle Künstler, also Mick Jagger war da drin, Madonna war da drin. Damals, wir hatten auch mal den Boxkampf, der Wladimir Klitschko, der hat extra gefragt, was ist die Heimkabine, da möchte ich dann auch rein als für ihn, also zum Aufwärmen etc. Also die werden immer benutzt und es ist halt meistens so, dass die so ein Einrichtungsteam dabei haben, da stehen dann nicht noch die Spielerbänke rum, sondern das ist dann eigentlich, sieht für die jeden Tag gleich aus, ist nur ein anderer Raum. Ne? Genau.
Man sieht aber immer wieder Fotos, dass du mit Künstlern dann stehst und du übergibst ihnen auch Trikots in der Regel von der Eintracht. Manchmal ziehen sie sogar Trikots an. Interessieren die sich für die Location? Fragen die nach der Eintracht?
Mal mehr, mal weniger, sei es mal so. Es ist dann auch ein bisschen so, vielleicht, dass man so eine Einschätzung hat, wer ist an sowas mehr interessiert oder weniger interessiert. Also bei Coldplay wusste ich zum Beispiel und das war sogar so, die haben uns umgekehrt dann so einen Bilderrahmen gegeben mit vielen Dank fürs Stadion und so weiter. Also das, ja, da gibt's Künstler, wo man da das Gefühl hat, das könnte eher ankommen. Also ich hätte es natürlich auch gerne zum Beispiel bei Elton John gemacht, aber das war ja, wenn man sich erinnert, das war so ganz knapp Ende Corona oder sozusagen nach Corona und da war zum Beispiel so Künstler waren dann noch extra noch stärker abgeschirmt und so weiter, aber den hier von Iron Maiden, dem haben wir natürlich ein Trikot übergeben, weil wir hatten ja, also Iron Maiden war ja mal Trikotsponsor bei West Ham Das heißt, der hat das Trikot zwar genommen, am liebsten das gleich wieder weggeschmissen. Aber da weiß man natürlich, dass es auf einen echten Fußballfan trifft, der das dann nimmt. Ne?
Genau, ja. Und es gibt sogar Künstler, die hier Fußball spielen wollen. Das vermittelst du dann auch?
Iron Maiden, die machen es auch regelmäßig. Und wir haben 2006 tatsächlich, da hat Robbie Williams, der hat zwar eigentlich am Hockenheim die Konzerte gespielt, aber da hat hier die Villa Kennedy angerufen und gesagt, ja, wir haben da so einen Gast, der würde gerne im Stadion Fußball spielen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann darf der Robbie Williams gerne kommen. Und dann hat er hier gegen sein Team oder ich glaube, es war noch eine U17 von der Eintracht involviert, Fußball gespielt. Und das war auch natürlich eine lustige Sache. Er hat uns einen Ball dann noch unterschrieben. Also war sehr nett, der Robbie.
Ja. Sehr schön. Den Ball haben wir gekriegt fürs Museum. Den genau. Haben wir in unserer Sammlung. Wunderschön. Und was hat er draufgeschrieben?
Ich stand ja so neben ihm und habe gesagt, so nach dem Motto Fantastic Stadium etc. etc. Und hat er genau das geschrieben, etc. etc.
Ja. Also rund um diesen Stadionsommer und die Musikkonzerte gibt es natürlich total viel Sachen zu erzählen. Das kriegen wir gar nicht hin. Wir haben ja nur eine Stunde Zeit. Aber du bist schon auch auf Rekordejagd gegangen. Ich weiß, du bist Stadionmanager des Jahres geworden. Du hast immer wieder neue Sachen geholt. Gibt es das wie im Fußball, dass dann irgendwann mal so ein Standort anruft und sagt, hier Herr Meier, wollen Sie sich nicht mal XY anschauen? Wir brauchen jemanden, der hier das ein bisschen vorantreibt. Gibt es da ein Bewerbungskampf, gibt's da Headhunter?
Für Musikacts oder
für Stadionbetrieb?
Ja, es gibt so Konferenzen und so weiter und natürlich ist der Deutsche Bankpark auch international hoch angesehen, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch so Stadion-Rankings mit jetzt bezogen auf die Zusatzveranstaltungen, ne? Weil im Fußball hängt es ja dann letztendlich von sportlicher Performance und Kapazität des Stadions ab, aber was jetzt so auf Deutschland-Ebene sind wir eigentlich immer so der Entertainment-Meister, was das angeht. Und jetzt erst kürzlich gab es eine internationale Statistik, da waren wir weltweit auf Platz 8 der Stadien. Und wenn man sich dann aber auch mal anguckt, die Städte, in denen diese anderen Stadien sind, dann reden wir von Mexico City, von Los Angeles, von New York. Da sind wir ein Dorf gegen diese anderen Städte. Und entsprechend können wir da, glaube ich, ganz stolz sein mit einem 8. Platz der Zusatzveranstaltungs-Hitparade. Ne?
Ich glaube, auf europäischer Ebene sind wir Platz 2. Da steht immer das Wembley-Stadion auf Platz 1, aber dann kommt direkt Frankfurt. Ja, und das Wembley-Stadion hat auch gewisse Vorteile gegenüber uns.
Ja. Genau, dieses Jahr ist, glaube ich, Tottenham auch noch relativ weit vorne. Aber tatsächlich, das ist immer so die Liga, in der wir da uns bewegen. Und ja, das ist auch so ein bisschen natürlich ein Wettstreit. Und jetzt, ich muss manche Stadien in Deutschland, die sind dann ein bisschen gehandicapt. Ich sage mal zum Beispiel das Stadion in Stuttgart, die dürfen, glaube ich, nur 5 Veranstaltungen machen. Insofern, das ist natürlich schade für die. Aber generell, wir bemühen uns da und insofern, wie soll ich sagen, ich rufe ja jetzt nicht bei The Weeknd an und sage, spiel mal bei uns. Das heißt, ich habe Kontakt mit den Agenturen, versuche da immer, dass wir da ein guter Partner sind, dass wir unsere, sagen wir mal, dass das Stadion für die optimale Produktionsbedingungen hat und so weiter. Aber es gibt eben auch Fälle, wo wir aktiv auf einen Veranstalter oder auf eine Agentur zugehen und sagen, wäre das nicht eine Idee? So haben wir das mal mit Hans Zimmer gemacht. Hans Zimmer ist in Frankfurt geboren. Da haben wir den 60. Geburtstag 2017 mal rausgeguckt und haben gesagt, wäre das nicht mal ein Anlass? Der spielt normalerweise nie in Stadien. Und so kam das zustande, dass der bei uns gespielt hat. Oder ganz oft gehe ich, also gerade bei nationalen Künstlern, wenn man so merkt, das wird immer größer, dann rufe ich die Agenturen an und sage, denk dran, wir wollen das erste Stadion sein, wo der spielt oder so. Ne? Und mal gelingt es, mal nicht. Aber es sind dann auch teilweise einfach so, dass die Agenturen merken, da ist ein Stadionmanager, der will. Und ne, das kann uns dann bei anderen Sachen zugutekommen, auch wenn die eigentliche Idee gar nicht zustande kommt.
Ne? Okay, also eigentlich so, dass der Wohlfühlfaktor auch für die Agenturen und die Künstler gewaffen ist. Die Fußballer kriegen das ja auch irgendwie, hat man den Eindruck hin, dass sich die Spieler bei uns wohlfühlen und selbst wenn ein Mamouche wechselt, dann kriegt er hier einen freundlichen Abschied, wenn das alles korrekt läuft. Also das gibt's auf der Künstlerebene auch, dass so der Wohlfühlfaktor stimmen muss.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also und beim Künstler ist, also der Künstler selbst, aber vor allem natürlich die Produktionsleute, die müssen und wollen möglichst mit einfachen Bedingungen arbeiten. Und da bietet unser Stadion erstmal schon mal gute Voraussetzungen durch die 4 Tunnel und so weiter. Aber wir haben seit über 10 Jahren, machen wir es ja so, dass im Prinzip nach dem letzten Spiel wird der der Rasen komplett abgedeckt mit einem befahrbaren Boden. Das ist nicht überall so. Oftmals wird da rein Boden rein, raus und so weiter. Und wir schaffen da eigentlich für 2,5 Monate so eine Konzertarena und haben dann einfach so einen Vorteil. Wir sind bei allem Auf- und Abbau immer so einen Tag oder 2 Tage schneller dadurch. Und dadurch kriegen wir auch eine höhere Schlagzahl hin. Und dann gibt's auch mal so Fälle, wo wir einfach Veranstalter untereinander vernetzen und dann plötzlich spielt Iron Maiden auf der Bühne, die vorher von Imagine Dragons benutzt wurde. Und das sind Konkurrenten eigentlich, also die Veranstalter, aber wenn es um Synergie und Kosteneinsparung geht, dann sind sie trotzdem Freunde. Ja.
Sehr gut. Du, ich habe mal den Satz irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß nicht, ob der von dir stammt. Ein Tag ohne Veranstaltung im Stadion wäre ein verlorener Tag. Du willst eigentlich jeden Tag was haben. Stimmt das? Hast du das mal gesagt?
Ja, das ist ein bisschen übertragen. Also tatsächlich, also er hat mir gestern auch gratuliert zum Geburtstag. Mein erster Chef bei der Kölner Arena, der Ralf Bernd Assenmacher, der war so ein positiv Verrückter und der kam so aus dem Karneval eigentlich. Und der hat das bei einer Indoor-Arena ist es natürlich noch viel mehr so. Ne? Da ist am besten jeden Tag was und der hat immer gesagt, ein schwarzer Tag in der Arena ist, wo keine Veranstaltung ist oder wenn keine Veranstaltung ist, dann ist es ein schwarzer Tag. Und insofern, das habe ich so ein bisschen übernommen, beim Fußballstadion nicht ganz so durchzuhalten. Ne, so, aber es ist ja noch zusätzlich zu den großen Veranstaltungen, finden ja aber eben auch noch viele kleine so Business-Events bei uns statt. Insofern, die einzige Challenge, die wir haben, ist letztendlich die Terminplanung. Ne? Also im Sinne von, spielen wir nächstes Jahr Europa League, Champions League, Conference League, spielen wir, also was weiß ich, ne, also die Spieltagsplanung. Das heißt, deswegen konzentrieren wir uns ja mit den Großveranstaltungen auf den Sommer, wo wir freie Bahn haben. Ne? So,
genau. Ich denke manchmal, gerade im Sommer, aber da kommen wir nachher noch drauf, denke ich manchmal an dich und denke, boah, der muss doch jetzt schlaflose Nächte haben. Wenn da 30 LKWs reinfahren und 30 raus und einer macht irgendwas falsch, dann steht die Bühne nicht mehr so. Hattest du mal schlaflose Nächte wegen dieser Terminplanung? Weil die Eintracht hat ja auch unüberlegte oder unglückliche Sachen gemacht, auf einmal ein Relegationsspiel oder schöne Sachen, Pokalfinale. Hattest du mal irgendwie eine Reservierung für ein Riesenkonzert und da kam so eine Eintracht-Überraschung rein? Wo man gezittert hat?
Wie soll ich jetzt mal sagen? Also als wir 22/23 war ja dann unsere erste Champions League Saison und insofern habe ich das Grönemeyer Konzert 23 auf den Freitag gelegt, wo donnerstags theoretisch ein Relegationsspiel sein können. So, und da habe ich aber gedacht, mit einem Champions League Kader werden wir nicht in die Relegation kommen. Und gleiches haben wir jetzt nächstes Jahr wieder. Ne? Also nächstes Jahr spielt Metallica einen Tag nach einem möglichen Relegationsspiel. Oh. Ich habe aber keine schlaflosen Nächte, deswegen. Also so ein bisschen mutig muss man dann auch sein. Und letztendlich, ich plane auch immer bis Ende Juli die Termine voll. Ich gehe nicht davon aus, dass wir absteigen, weil sonst, da fängt die Liga 2 Wochen früher an. Ne? Insofern, da gibt's Stadien, die haben da viel mehr Sorgen mit oder ne, entsprechend, nehmen wir mal Hamburg, Köln, Düsseldorf etc. Die sind da eingeschränkter, weil sie damit immer planen müssen. Da sind wir selbstbewusst genug, das nicht mehr zu tun. Nächstes Jahr immer mal recht.
Und der Stadionsommer 2011 war ja noch nicht so ausführlich, weil da war es ja dann so, dass wir als Europapokal-Aspirant in die Rückrunde gegangen sind, dann auf einmal in der zweiten Liga gespielt haben. Genau. Ich weiß noch, dass ich meinen Sommerurlaub geplant hatte und dann saß ich mit Sommerurlaub, während das erste Spiel war, weil ich natürlich auch nicht gedacht habe.
Da kam aber noch erschwerend hinzu, dass wir das Frauen-WM-Finale hatten wir an dem Tag, wo schon erst zweite Bundesliga war. Das heißt, wir sind auswärts gestartet. Das war wirklich eine besondere Herausforderung, genau.
Liebe Zuhörende, wir könnten jetzt auch noch darüber sprechen, dass in den 80er Jahren einfach ein Bayern-Spiel verlegt wurde, weil hier Madonna, glaube ich, gespielt hat. Da hat man bei der Bundesliga angerufen und hat gesagt, können wir bitte wann anders spielen?
Ja, Michael Jackson
war es. Michael Jackson, Entschuldigung.
Genau, das war, und ich meine 92.
Also ja, stimmt, das war 92.
Also praktisch in der Fastmeistersaison oder beziehungsweise danach ja. Genau. Und da wurde das Spiel, das war eigentlich, glaube ich, erster oder zweiter Spieltag, wurde dann so um den 10. Spieltag nachgeholt und trotzdem waren Frankfurt und Bayern waren Erster und Zweiter in der Liga, trotz einem fehlenden Spiel.
Aber der psychologische Nachteil, wir waren Zweiter, die Bayern waren Erster. Hätten wir die dann gleich am zweiten Spieltag besiegt, dann hurra, dann wäre es ganz anders gelaufen. Aber egal. Was ich von dir noch wissen wollte, Patrick, ist die abgefahrenste Veranstaltung, die du gemacht hast. Ich darf kurz sagen, ich war mit meinen Eltern damals bei Aquanarium oder so ein Wasser-Event. Das war abgefahren.
Das war auch schon speziell, genau. Also das war ja ein Event, das hätte nicht unbedingt im Stadion sein müssen. Aber
wie hieß das nochmal genau?
Aquanario.
Aquanario,
genau. Ja. Es war aus Berlin und insofern, tatsächlich, wir gucken natürlich auch immer mal so nach, ich würde sagen, exotischen Sachen. Also wir haben ja auch mal Christmas Garden hier gemacht. Also dass wir so, es muss ja nicht immer Musik sein und so weiter. Und wir haben ja eine große Public Viewing Tradition und die ist ja eigentlich, ich würde nicht sagen, durch Zufall entstanden, aber eigentlich 2006, da war die Fanmeile am Mainufer, die ist aus allen Nähten geplatzt und dann haben wir gesagt, komm, wir übertragen das Halbfinale. Wir hatten ja 3 Tage vorher selber noch ein Spiel hier gehabt mit Brasilien gegen Frankreich und entsprechend haben wir dann hier das Halbfinale gemacht und das haben wir dann so Blut geleckt und haben dann alle großen Turniere in der Folge Public Viewings gemacht und das war schon mal ein super Schritt, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir später noch angefangen zu sagen, ach, die Leinwand können wir für andere Sachen benutzen und haben dann 2014 schon ein E-Sport-Turnier gemacht und das war wirklich, also kurioser geht's nicht, 99% Jungs, muss man mal so sagen, aber wirklich, da, also das Spiel Dota 2, das spielt man mit 5 Leuten. Und da kamen hier 5 Leute zusammen, die haben schon stundenlang zusammen gespielt, die hatten sich aber noch nie gesehen und hatten dann unser Event als Anlass genommen, jetzt treffen wir uns alle in Frankfurt. Und die hatten dann, lagen sich da in den Armen, Tränen in den Augen, weil sie sich zum ersten Mal live gesehen haben. Das war sehr, sehr kurios und, aber was heißt kurios, also interessant. Und insofern E-Sport, das war eine sehr spezielle Veranstaltung
da. Und da waren auch, glaube ich, 20.000 Zuschauer, oder?
Ja, die nicht ganz, haben, aber, ja, aber über 2 Tage, weil, ne, das war Samstag, Sonntag ging das und das ging 12 Stunden am Tag. Also wirklich ein interessantes Event. Das haben wir ja dann 2 Jahre, also 15 und 16 auch noch gemacht. Ja, da waren wir eigentlich für den E-Sport richtige Pioniere. Und ich habe noch nie ein Computerspiel in meinem Leben gemacht, aber mich halt immer interessiert für Veranstaltungen. Und bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es das gibt.
Ja. Also kuriose Sachen. Ja. Und dieses Aquanario, das waren quasi so Springbrunnen, die hoch und runter gegangen sind, die illuminiert waren und mit Musik hinterlegt
genau,
waren.
Genau, in diesem, das kennt man, hat vielleicht schon mal gesehen, wenn praktisch in diesem, wie nennt man das, in diesem Dunst, nee, oder in diesem Nebel, der da entsteht durch das Wasser, darauf wurde projiziert. Das war auch künstlerisch hochanspruchsvoll. Da war noch so ein Live-Künstler, jetzt komme ich gerade nicht mehr auf den, aber ja, war auf jeden Fall ein interessantes Projekt.
War ein interessantes Projekt und diese ersten Public Viewing kann man sich auch nicht mehr vorstellen, die sind übertragen worden auf den Videowürfel, der ja noch der kleine war.
Genau.
Also das war so, wie man sich heute vorstellt, WM54, man steht vor einem Fernsehgeschäft und sieht einen kleinen Bildschirm. Heute
muss man sich dafür schämen, aber
damals haben sich die Leute gefreut, das war ja für die Leute ein Riesenerlebnis.
Genau.
Ja.
Genau, wir haben halt leider sehr lange gebraucht, bis wir dann mal das letzte Spiel des Public Viewings gewinnen. Das war 2014, aber wirklich mit 50.000 Leuten. Ich meine, nach dem 7:1 Halbfinale, wir sind abends nach Hause gegangen und morgens war das Finale ausverkauft. Also das heißt, über Nacht waren die 50.000 Tickets weg. Und ähnlich haben wir es ja dann nochmal erlebt 2022 mit dem Europa-League-Finale, auch 50.000 Leute ungefähr. Und dann mit einer Leinwand von 400 Quadratmetern, das also einfach irre. Also von der Qualität fürs Public Viewing war das einfach super, ja, genau.
Da kommen wir jetzt ja gleich zu den Eintracht-Momenten, die nächste Rubrik, deine 3 Eintracht-Momente. Vielleicht taucht da jetzt ja wieder einer auf. Was war denn dein schönster Eintracht-Moment, Patrick Meyer?
Ja, beim Pokalfinal oder beim Pokalsieg in Berlin war ich dabei. Insofern war das natürlich ein sehr schöner Live-Moment, wo ich dabei war. Genauso schön, aber ich war halt hier beim Public Viewing, war dann natürlich 2022 der Elfmeter und entsprechend diese 2 Siege, die sind natürlich unvergessen. Aber wenn ich jetzt mal so an die frühe Zeit zurückgehe, in dieser ersten Saison 05-06, jetzt sage ich schon 06. Wir haben mal 6:0 im Pokal gegen Schalke gewonnen. Und das war so ganz am Anfang unserer, ich sag mal, Karriere hier, was ja später auch zum Einzug ins Pokalfinale dann noch geführt hat. Insofern, das war ein sehr emotional schönes Spiel, weil das ja ganz am Anfang unserer Zeit hier war.
Genau, ja. Und dann kommen wir jetzt gleich von leuchtenden Augen zu Tränen. Was war dein schlimmster Eintracht-Moment?
Ja, für Michael Jackson wurde es ja quasi aktiv verlegt und du hast schon gesagt, Madonna, wir hatten ja 2008 das Madonna-Konzert und der Rasenwechsel danach, der hat nicht so 100%ig funktioniert und insofern musste das Spiel gegen Bielefeld, glaube ich, was wir blöderweise auch noch auf einen Freitagabend hatten, also der frühestmögliche Termin, das musste dann abgesagt werden. Insofern war das ein sehr bitterer Moment erstmal, wenn das passiert. Ich war dann aber gleichzeitig wieder sehr froh, als es Nachholspiel war. Das hat die Eintracht gewonnen und insofern war ich sehr froh, dass kein Nachteil daraus entstanden ist aus diesem, ja, böse Zungen sagen, das war ja auch gar nicht so verkehrt mit dem Verlegen, weil Amanatidis war, glaube ich, verletzt und beim Nachholspiel war er wieder dabei. Also ja.
Du hast es mal im privaten Gespräch gesagt, dass dieses Stadion hier seit 20 Jahren brummt und läuft und du wirst permanent angesprochen auf den Wasserschaden und auf dieses Madonna-Konzert, die Verlegung.
Ja, Madonna zum Glück ein bisschen weniger, aber tatsächlich der Wasserschaden, also der vom Confed Cup, vom Finale, erinnern sich sicher viele dran. Es ist ein bisschen weniger geworden, aber die ersten 10 Jahre war das eigentlich immer die erste Frage. Und habt ihr das Loch im Dach jetzt endlich mal geflickt? Und ja, es ist eigentlich bis heute da, weil es ist eins von 300 Notauslässen, die dieses Stadion hat. Also das Loch im Dach hat seinen Job gemacht, weil hätte es das nicht, wäre das Dach wahrscheinlich gerissen bei den Wassermassen, die da runterkamen. Insofern, das Loch gibt's immer noch, nur den Regen nicht so oft.
Der Winnie Nass, der im letzten Podcast war, der hat das natürlich auch angesprochen und ja. Der hat dann auch nochmal traumatisiert gesagt, und ich heiße auch noch Nass, dann haben ja. Die ihren Spaß immer mitgemacht, Nass und Wasser. Und der hat immer gesagt, die FIFA war da sehr solidarisch mit euch. Nachdem dann die Fragen kamen, haben die FIFA gesagt, das war so, wir konnten das Spiel spielen und das war ja auch ein Unwetter. In einem anderen Stadion hättest du gar nicht mehr spielen können, weil Flughafen hat zugemacht, das war ja.
Ja, es war absoluter Wahnsinn. Ich weiß, ich bin da bei dem Spiel dann irgendwie so in den Obergang und da kam so ein herrenloser so Hotdog-Wagen, der kam so vorbei, weil der Wind den da so rüber geschoben hat und so weiter. Das war wirklich also Armageddon an dem Abend. Ne? So, ja.
Okay, schlimme Eintracht-Momente waren die. Kindheitserinnerung, da warst du ja noch kein Eintracht-Fan. Jetzt halt, erinnerst du dich, wann du das erste Mal die Eintracht wahrgenommen hast?
Boah, kann ich gar nicht so genau sagen. Also natürlich der Begriff Waldstadion, den kannte ich auch aus dem Rheinland heraus und insofern. Aber das kann ich gar nicht so genau sagen. Natürlich jetzt, wenn ich gesagt habe, WM 74, also Hölzenbein, ne, und der war ja nun mal aktiv beteiligt durch den Elfmeter. Insofern war da sicherlich schon mal bekannt, dass der bei Frankfurt spielt. Ne? Genau, ja.
Gut, dann hast du Hölzenbein wahrgenommen als Spieler der Eintracht und 2020, du warst jetzt mit Bernd Hölzenbein dann auch in Kontakt, weil er ja hier bei der Eintracht als Scout immer noch aktiv war. Und 2020 bist du dann mit der SFM, mit der Stadion Frankfurt Management GmbH, in die Eintracht-Familie gekommen. Es wurde eine Tochtergesellschaft gegründet, du hast das Ganze übernommen, bist Geschäftsführer jetzt. Hat das Ganze nochmal einfacher gemacht, die Zusammenarbeit oder die strategische Herangehensweise an Veranstaltungen?
Nein, auf jeden Fall schöner. Es hat einfacher gemacht und auch schöner, sei es mal so. Natürlich, seit 2005 bin ich Eintracht-Fan und habe auch damals schon Bernd Hölzenbein kennengelernt und war super stolz, dass ich das durfte und so weiter. Aber also wir waren natürlich immer dann doch so ein bisschen so dieses Man in the Middle sozusagen. Und insofern seit 2020 die volle Zugehörigkeit, das ist erstmal sehr schön. Leider war aber dann ja erstmal Corona. Insofern haben wir das erste Jahr viel geplant und wenig gemacht. Außer, dass wir bei Geisterspielen da anwesend sein durften. Aber dann mit dem sozusagen raus aus der Pandemie, rein ins Europa-League-Finale. Das war ja wirklich dann so in einem Rutsch. Und auch der Sommer 2022, da war ja wie so ein Befreiungsschlag. Das war ja wirklich eine tolle Sache. Und wir haben grundsätzlich das Gefühl, dass jetzt auch alle Eintracht-Fans und auch die VIP-Kunden und so weiter jetzt das Stadion auch ein bisschen noch mehr als ihre Heimat empfinden, weil das ja so gefühlt der Eintracht gehört oder ja, gemanagt wird auf jeden Fall, genau.
Genau, von der Eintracht gemanagt wird, jetzt auch auf einmal schwarze Sitze hat, im Wechsel weiße Treppenaufgänge, es wird sehr viel Eintracht-mäßiger. Dieser Stadionsommer, die Spiele der Eintracht laufen, die Saison läuft, Stadionsommer, du hast schon angesprochen, nach dem letzten Spiel der Eintracht geht der Stadionsommer los. Der ist ja mittlerweile perfekt organisiert. Und da wollte ich nochmal fragen, ob du da nicht manchmal schlaflose Nächte hast, weil ja ein Konzert nach dem anderen ist und du siehst, da werden Bühnen aufgebaut, die sind 30 Meter hoch, manchmal kann man das Dach gar nicht mehr zumachen, dann werden die abgebaut und die nächste kommt. Ich habe mal gehört, es gibt 2 Bühnen bei großen Bands, eine auf der Straße, drei. Ja, ja. Wie behält man da einen Überblick?
Ja, erzähle den ganzen Tag hier über mich, aber die EFS ist ein großes Team und mit viel Erfahrung und insofern Daniel Garcia und die ganze Mannschaft, die leisten im Sommer wirklich Herausragendes, damit die Veranstalter möglichst reibungslos von einem Konzert aufs die Veranstaltungen von einem Konzert aufs andere wechseln und insofern ist das eine große Teamleistung und ja, deswegen ich schlafe da nicht schlecht, aber es hat sich natürlich auch ein dahin entwickelt. Wir haben jetzt nicht 2007 schon 16 Konzerte in einem Stück gemacht, sondern damals waren es mal 4. Das heißt, es hat sich auch über die Jahre natürlich wirklich entwickelt, aber auch insgesamt das Live-Entertainment, die Konzerte, die Zahl ist jetzt nicht, 2007 wäre das gar nicht möglich gewesen, weil da gab es gar nicht die Anzahl an Künstlern, die in Stadien gespielt hätten. Das hat sich wirklich auch, jeder weiß es, durch das Streaming und die Veränderung in der Vergütung, sag ich jetzt mal, für Künstler, hat dazu geführt, was uns entgegenkommt, dass sie mehr Konzerte spielen müssen. Und entsprechend sind wir natürlich dann wunderbar, dass wir da dabei sein können. Und wir haben aber auch immer früh genug angefangen, und Nischen uns anzuschauen. Wir haben 2022 das erste K-Pop-Festival in einem europäischen Stadion hier hingeholt und entsprechend haben immer geguckt, was geht da. Und insofern, das setzt sich dann auch fest. Und dann ist Frankfurt so gesetzt. Wenn K-Pop-Künstler an Deutschland denkt, dann denkt er entweder an Berlin oder an Frankfurt. Das sind die beiden Hochburgen. Und es hat nichts mit vielen Koreanern zu tun, die hier wohnen oder so, sondern einfach, weil es da einmal schon war und funktioniert. Und die Familie Cha hat auch nicht geschadet dabei. Genau.
Gibt es denn überhaupt noch Möglichkeiten zu expandieren? Wenn man sich jetzt so einen Sommer anschaut, ist der ja so durchgetaktet, dass du eigentlich gar nicht mehr noch 4 Konzerte reinbringen könntest, oder?
Im Moment ist der Sommer wirklich ziemlich dicht gedrängt. Jetzt ist so, ab nächstes Jahr ändert sich bei den Länderspielpausen was. Dann wird die Länderspielpause September, Oktober wird zusammengefasst zu einer. Und dann haben wir praktisch 2 Wochenenden hintereinander nochmal eine Länderspielpause. Und das eröffnet wieder Chancen, dass sich dann ein bisschen mehr lohnt, dann auch den Zeitraum einzubeziehen. Und insofern sind wir bei 26 schon, haben wir Veranstaltungen in dem Zeitraum und 27 auch schon geplant. Und das, im Spaß habe ich das immer mal so gesagt, also wenn ich mal aufhöre, das merkt die Eintracht erst 2 Jahre später, weil tatsächlich der Planungshorizont geht jetzt schon, 27 bin ich schon voll im Rennen sozusagen, da 27 zu planen. Und da haben wir auch ein Europa-League-Finale in 27 und insofern baue ich da nach möglichst viel Veranstaltungen schon ein sozusagen, ja.
Und in Länderspielpausen ist es mittlerweile ja auch möglich, da auch Konzerte reinzulegen, auch wenn die nur eine Woche ist. Ich erinnere mich, dass Ed Sheeran hier 3 Konzerte, glaube ich, hintereinander gemacht hat. Danach wurden Rasen verlegt. Und diese Probleme, die es beim Madonna-Konzert gab, gibt es ja mit dem Rasen mittlerweile nicht mehr, weil der, glaube ich, so massiv ist, wenn der verlegt ist, könnte man quasi am nächsten Tag spielen, oder?
Auch die Technik hat sich eben weiterentwickelt, genau. Und insofern, wir haben ja auch jetzt den Rasen quasi bis auf den letzten Tag verlegt vor unserem ersten Heimspiel. Das ist mittlerweile auch Standard geworden, dass das super schnell geht. Der Rasen wird so, ich sag mal so, verpresst gegeneinander, die Bahnen, dass da nichts mehr wackelt, sozusagen. Genau. Ja.
Sehr gut. Hast du noch einen großen Traum? Wenn du jetzt nächstes Jahr kommt, Metallica, ich krieg das so mit im Freundeskreis hier bei den Kolleginnen und Kollegen. Metallica ist nochmal so eine Riesennummer. Das ist wie Champions League im Fußball, ist Metallica in der Musikszene. Hast du da noch einen ganz großen Traum,
den
du noch?
Den Schlagzeuger nach, also Metallica hat ja den schlechtesten Schlagzeuger überhaupt. Oh. Nein, aber Lars Ulrich, der Schlagzeuger von Metallica, der ist so ein bisschen so, der polarisiert. Es gibt Leute, die sagen, der ist gut, und es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen, der ist eigentlich grottenschlecht, aber okay. Egal. Nein, Metallica ist sicherlich als Band definitiv etwas, ein Meilenstein. Dann ist tatsächlich nächstes Jahr mit den Toten Hosen ein gewisser Meilenstein, weil die haben noch nie solo hier gespielt. Die waren mal Vorgruppe bei U2, aber alleine noch nie. Und insofern ist das eine Premiere. Das freut einen. Also alle Konzerte, die zum ersten Mal sind, freuen einen natürlich. Und ja, mal sehen, was jetzt nächstes Jahr vielleicht noch kommt. Ich war jetzt gerade auf einer Konferenz und habe nochmal wieder zum wiederholsten und x-ten Mal mit dem Manager oder Agenten von Paul McCartney gesprochen. Das wäre so noch ein Traum, weil das fehlt natürlich noch. Aber der sagt natürlich, der plant eher kurzfristig, so mit 3 Monaten Vorlauf und so weiter. Und da ist unser Erfolg schadet uns da, weil wenn der 3 Monate vorher entscheidet, noch in Frankfurt zu spielen, dann haben wir keinen Termin mehr frei meistens. Genau. Aber das wäre noch so ein Ding, weil gut, Beatles geht halt nicht, aber Stones hatten wir. Der fehlt noch so ein bisschen, genau.
Vielleicht findet sich ja irgendwann ein Zeitfenster dafür.
Und jetzt muss ich sagen, das klingt ja so, als wenn Rolling Stones alles nur so die Alten und so weiter. Ich träume auch davon, dass Iliver ihr erstes Konzert im Stadion bei uns macht und Apache, aber die haben sich bis jetzt noch nicht getraut, aber gefragt haben wir sie schon.
Genau. Okay. Jetzt nochmal zum Abschluss. Der Axel Hellmann hat, glaube ich, in den ersten Interviews schon gesagt, wir müssen mal nachdenken über ein neues Stadion. Die Bude ist 20 Jahre alt, 2005 fertiggestellt, wir haben 2025. Wir haben jetzt die Halle auf P9, die gemacht wird. Gibt es wirklich schon so Überlegungen, wie könnte ein neues Stadion aussehen? Oder ist das alles noch in der fernen Welt?
Man muss ja auch von der Realität in Deutschland ausgehen, wie lange so ein Prozess dauert. Insofern will ich sehr stark hoffen, dass ich das noch erlebe. Definitiv ist das eine sinnvolle Sache, sich damit frühzeitig zu beschäftigen, weil bis es dann Realität wird, da wird eine ganze Menge Zeit vergehen. Und man sieht ja, also die Stadien der WM 2006, die waren vor 20 Jahren alle super modern. Ich glaube, mit dem Facelift, mit dem Ausbau der Nordwestkurve, wie gesagt, Facelift im VIP-Bereich, haben wir uns 2020, also auch während der Corona-Pandemie, ja letztendlich nochmal so ein bisschen Zeit erkauft. Das Stadion ist im Moment auf einem sehr guten technischen Stand. Würfel, LED-Banden, LED-Flut, also vieles Moderne ist ja schon drin. Aber tatsächlich wird das in 10, 15 Jahren, also spätestens dann, wird man nach anderen Stadien gucken. Und Tottenham ist ja schon so ein Stadion, Real Madrid, was die jetzt neu umgebaut haben und so weiter. Das sind neue Maßstäbe. Von amerikanischen Vorbildern will ich gar nicht sprechen. Das heißt, da wird irgendwann die Luft dünn werden und man muss da auf jeden Fall mitziehen, nachlegen.
Hast du schon so eine kleine Liste, wo du immer notierst, was rein muss, was man braucht?
Ich hätte gern einen Rollbar, also einen Rasen, der rein und raus fährt, weil das Thema Rasen ist ja immer ein wichtiges und großes Thema. Insofern wäre das eine tolle Sache. Gar nicht so sehr, dass ich jetzt sage, das würde natürlich auch Zusatznutzen für Veranstaltungen bringen und so weiter. Aber eben auch das Thema Rasen das hat so eine Bedeutung im Fußball bekommen und das ist dann nun mal die bessere oder die beste Methode in einem Top-Zustand zu halten, ist ihn einfach rauszufahren. Ne? Genau.
Ja. Ärgert man sich da noch, wir haben gar nicht mehr viel Zeit, wir müssen gleich durchkommen, aber ärgert man sich manchmal, wenn du dir ein Spiel anschaust und dann verliert eine Mannschaft, die sagen, der Rasen war Mist? Das ist ja immer so eine einfache Ausrede für die Leute.
Genau, aber es ist wie, wenn ich beim Schlagzeug spiele und wenn es nicht klappt, dann sage ich, ja, das Schlagzeug war Mist. Also, nein, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, dann liegt es an der Badehose.
So sieht's aus. Gut, also ich bitte dich jetzt auf deine Liste, neues Stadion, Rollbahn, Rasen, nimmst du auf und dann nimmst du bitte noch auf 1000 Quadratmeter Museum. Dadurch, dass die Eintracht so erfolgreich wird, wollen wir auch den Robbie Williams Ball ausstellen. Wir brauchen also doppelt so viel Platz im Museum.
So habe ich dich ja kennengelernt am Anfang über die Museumsdiskussion. Ne?
Genau. Ja. Und damals waren wir mit 430 Quadratmetern ganz glücklich. Mittlerweile könnten wir mehr Platz gebrauchen. Das nehme ich nur am Rande auf. Aber du hast ja dieses Museumsprojekt immer begleitet, du hast das immer unterstützt. Ich weiß, dass du auch zum Beispiel die Kirche in der Arena immer unterstützt hast. Also fernab von diesen großen Events, die ja nur auch kommerzieller Natur und ganz wichtig sind, hast du auch deine Projekte, die du immer förderst und forderst. Und eins ist dir ja total ans Herz gewachsen, das ist dieser Grand Jam, der auch, glaube ich, relativ klein begonnen hat und mittlerweile ein Riesen-Event ist.
Ja, genau. Also die Idee haben wir gut geklaut.
Aber wo habt ihr die geklaut?
In Italien. Okay. Nein, aber letztendlich, das ist als Stadionmanager musst du immer auch ein bisschen gucken, was machen andere und so weiter. Und und dann im Prinzip in der Eintönigkeit der Corona-Pandemie hat sich der Musiker in mir gemeldet und hat gesagt, komm, wenn es dann wieder losgeht, dann wollen wir sowas machen, Konzert mit 1000 Leuten. Es müssen nicht immer genau 1000 sein, aber so um den Dreh, wirklich als riesige Band. Und ja, so ein bisschen der Amateurmusiker, der träumt natürlich davon, mal ein Stadionkonzert zu spielen. Da wird er alleine nie hinkommen. Aber in der Gruppe von 1000 ist es spektakulär genug. Und entsprechend haben wir das dann gestartet, das Projekt. Und war jetzt zum dritten Mal. Dieses Jahr haben wir auch einen Weltrekord aufgestellt. Und wir haben die musikalische Geschichte des Stadions ja auch so ein bisschen verarbeitet. Also wir haben dann ja von Stones was gespielt, von Bruce Springsteen, aber eben auch von The Weeknd und Toten Hosen schon im Vorgriff auf nächstes Jahr. Also das heißt, wir haben das genutzt, so ein bisschen 100 Jahre Stadiongeschichte oder zumindest mal die 50 Jahre Musikgeschichte in diesem Stadion zu verarbeiten. Und The Grand Jam ist ein wirklich Herzensprojekt und es macht einen Riesenspaß. Und das Schöne ist wirklich, das Publikum hat einen Riesenspaß, wir zeigen die Texte an, die singen alle mit, aber eben auch alle Musiker auf der Bühne, für die ist es das Allergrößte und ja, ich will den Künstlern, die bei uns auftreten, nicht zu nahe treten, aber ich glaube, unsere 1000 Musiker haben mehr Spaß an dem Konzert als Coldplay an ihrem 231. Stadionkonzert.
Und es gibt mittlerweile Grand Jam auch bundesweit. Es gibt auch in Dresden, gibt es auch eine Version, oder?
Genau, wir haben das schon weitergetragen. Also wir arbeiten oder wir tauschen uns mit anderen Stadien ja durchaus auch aus. Und so ist eben Dresden und dann auch bald Düsseldorf schon in Planung oder wird schon umgesetzt. Weil natürlich das Konzept, wie es ist, funktioniert überall und entsprechend tragen wir es weiter.
Genau. Und ich weiß, dass immer mit großer Begeisterung zum Beispiel Ballhorn von der Frankfurter Rundschau, Herr Stielbauer, kommt und spielt da auch mit. Und wenn ihr Buffo von Tankard kennt, Buffo singt mit We Are the World, We Are the Children und findet das total abgefahren. Also du kriegst die gesamte Eintracht-Familie da auch unter in diesem Grand Jam.
Auf jeden Fall, wir haben ja Schwarz-Weiß wie Schnee auch gespielt und es ist ja so, wir erstellen ja vorher so Tutorial-Videos. Und dann habe ich den Gerre angerufen und habe gesagt, hier Gerre, keiner kann das Tutorial-Video besser einsingen als du. Und er ist dann ins Studio gekommen und hat das für uns da eingesungen, damit die vielen Leute, die mitmachen, entsprechend dann auch zu Hause sich vorbereiten und üben können. Und er war leider nicht da, weil die auf Tournee waren, aber der Buffo war da. Und insofern jetzt am Sonntag wollen wir das Video von Schwarz-Weiß wie Schnee auch veröffentlichen. Also das heißt, dann kann man das bei YouTube sehen. Und dann sieht man auch, wie viele unserer Musiker da mit Eintracht-Trikot stehen und auch echt, also mit schwarz-weißem Schal und so weiter. Der Song war dann nochmal besonders emotional für alle, die da mitgemacht haben.
Ja. Wahnsinn. Buffo schimpft immer nur, aber das fand er total schön.
Sehr gut.
So, ja. Patrick, das war eine Stunde lang Stadiongeschichte, wow. Stadion Gegenwart und Stadion Zukunft. Ich danke dir ganz herzlich, war hochinteressant. Merkt dir 1000 Quadratmeter fürs Museum. Ansonsten war es wirklich spannend und ich danke dir. Der 100. Geburtstag wurde gefeiert und du hast in den letzten 20 Jahren so viel Veranstaltung da reingebracht, dass du mittlerweile auch ein richtig dicker Part dieses Stadions bist. Nachträglich nochmal alles Gute zum Geburtstag und vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Und 1000 Quadrat, die Zahl 1000 kann ich mir gut merken.
Das ist gut.
Sind abgespeichert.
Dankeschön.
Danke dir.